Red Cliff Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers.
Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem einzigen und bis jetzt besten Daniel Radcliffe Podcast im Internet. Wir gucken alles mit Daniel Radcliffe. Ich bin Henny.
Ich bin Eiko.
Und ich bin die Queen.
Das war Epi. Und wir stellen uns jetzt am besten noch ein zweites Mal vor, weil wir es bei My Boy Jack vergessen haben. Ich bin Henny.
Ich bin Eiko.
Und ich bin Happy.
Happy, ja, das war Happy. Happy, Happy. Wir haben,
darauf war ich nicht vorbereitet.
Wir haben heute eine ganz besondere Folge. Mal schauen, ob wir uns diesmal auch wieder streiten werden oder nicht. Denn wir haben heute etwas geguckt, was ich bis vor ein paar Monaten gar nicht wusste, dass es das gab. Und zwar ist es ein 90-minütiger Film, eine 90-minütige Aufnahme von etwas, wo Daniel Radcliffe tatsächlich Harry Potter spielt, aber es ist kein Harry Potter-Film. Und es ist eine Live-TV-Übertragung zum 80. Geburtstag der Queen, Queen Elizabeth II. Und es nennt sich Children's...
Was, ist der 80?
Ich meine 80.
Alter.
Ja, genau.
Ja, der 80.
Ja, ich konnte es auch irgendwie erst nicht glauben, weil dann ist sie ja jetzt über 90.
Mhm. Wird 94. Nächsten Monat wird sie 94.
Jesus Christ, ja. Und auf jeden Fall zu diesem Anlass 2006 wieder ein Zeitsprung. Ich bin aber eigentlich ganz froh, dass wir es so ein bisschen kreuz und quer gemacht hatten, weil wenn wir jetzt Extras gemacht hätten und dann das hier und dann erst My Boy Jack, hätte ich komisch gefunden, irgendwie, muss ich sagen. Zu diesem Anlass, zu ihrem 80. Geburtstag, wurde eine Live-TV-Übertragung gemacht, ein 90-minütiges Special, wo diverse Charaktere aus der britischen Kinderliteratur auftauchen. Und
es ist eine Art Theater, ne?
So, es ist eine Art Live-Theater, aber auch mit Live-Aufnahmen. Wie würdet ihr es beschreiben?
Also es ist ein richtig großes Theaterstück, was live gefilmt wird mit so Videoeinlagen. Also ja. Wir haben vorher auch Sachen gefilmt.
In Buckingham Palace tatsächlich wird das aufgeführt.
Genau. Ja. Und die Kulisse ist auch ein riesiger Buckingham Palace, wo so verschiedene, also gehen so riesige Tore, also es ist eine gigantische Bühne mit so riesigen Toren, wo dann halt verschiedene Settings immer aufgebaut werden, und das wird kombiniert mit Videos. Und die Figuren, die man dann im Video sieht, tauchen dann wieder auf der Bühne auf und laufen durchs Publikum. Es gibt ein Riesenpublikum. Und die Queen sieht man auch immer, wie sie total desinteressiert guckt.
Das waren immer meine Lieblingsmomente, die Ehrenloge, ja. Wo man muss sich das so vorstellen, die erste Reihe sind, so wie ich es gesehen habe, Emma Watson, Rupert Grint und Matthew Lewis. Ich meine, Daniel Radcliffe ist nicht vor Ort.
Genau, ich hab das nachrecherchiert, und zwar war wohl Daniel Radcliffe nicht dabei, weil er im Urlaub war.
Echt?
Ja.
Oh, wie geil.
Das stand auf der BBC-Seite. Das Ganze ist nämlich von der BBC produziert, und auf der BBC-Seite steht auch irgendwie Daniel Radcliffe was not attending because he was on holiday.
Auf jeden Fall ist es richtig, weil die drei sitzen da und direkt hinter ihnen die Queen und, oh Gott, wer kennt sich mit Royals aus? Wer ist der Mann neben ihr gewesen?
Harry wahrscheinlich, ihr Ehemann, oder nicht?
Nein, das Harry war ihr, ich meine, das ist ihr Enkel. Das ist ihr Ehemann, war das, ja.
Ja, aber
William. Der mit seiner Gesundheit, glaube ich, auch kämpft.
Ah, William ist das, ne? Der jetzt aber kein König mehr ist.
Nein, ihr Mann.
Ja, yeah. Ja, ich meine auch, ich weiß nur nicht, wie der heißt. Ich meine auch, es ist ihr Mann.
Charles Dickens.
Nee, das ist ihr Sohn.
Charles ist der Sohn.
Ah, Philip.
Das ist doch
Philip.
Duke of Edinburgh.
Genau, Philip ist das, ja.
Edinburgh?
Edinburgh.
Aha.
Ja, ich würde auch sagen, es ist einfach ein riesiges Theater-Event. Das wurde ja auch extra für diesen Anlass geschrieben, für diese riesige Aufführung, und wurde auch nur ein einziges Mal ausgestrahlt, scheinbar. Es wurde nie wiederholt. Es gab es auch nicht zum 70. Geburtstag, nicht jetzt zum 90. Geburtstag, sondern nur zum 80. Geburtstag. Also ich muss sagen, ich bin riesiger Fan irgendwie davon. Ich musste die ganze Zeit durchgrinsen, weil ich es so absurd fand einfach nur. Ich finde, also man muss mindestens mal reingeguckt haben. Wir verraten euch auch nachher, wo man das Ganze im Internet finden kann und wo man genau die Stelle mit Harry Potter findet.
Das können wir tatsächlich auch jetzt, glaube ich, schon verraten, weil die Art, wie wir es geguckt haben, ist ja ganz anders als bei allem anderen, was wir bis jetzt geguckt haben. Weil es das Ganze nur einmal aufgestrahlt wurde, gibt's das nur im Internet zugänglich als eine von einer VHS-Aufnahme digitalisierte Version in 5 Teilen auf Daily Motion mit furchtbarer Bildqualität abgefilmt und furchtbarem Sound.
Ja, wirklich, wirklich furchtbar. So leise. Ich habe es am Fernseher angefangen zu schauen und ich konnte nichts verstehen. Ich habe nicht verstanden, was die Handlung sein soll. Ich habe die Dialoge nicht verstanden. Ja. Dann musste ich an den PC wechseln mit richtig guten Kopfhörern, um das verstehen zu können. Aber der Ton ist auch so leise. Ich musste den Fernseher vorher auch irgendwie auf 80 aufdrehen. Normalerweise ist der bei 20. Also guckt es mit Kopfhörern auf jeden Fall.
Und auch mit Kopfhörern hören.
Und der Part... Der Part mit Daniel Radcliffe, der Part mit Harry Potter, der ist im 4. Teil bei 6 Minuten fängt das an. Also wenn ihr euch nur dafür interessiert, und das kann ich sehr gut verstehen. Wenn
ich glaube, es nur gibt auch einen Ausschnitt, nur von der
Szene. Den einen Ausschnitt gibt es auch auf YouTube und da ist die Qualität minimal besser. Ich habe mir tatsächlich nochmal in der Qualität angeguckt, aber teilweise konnte ich den Dialog auch da nicht verstehen.
Ja. Ich habe mir so vorgestellt, dass man das so, das muss man sich so vorstellen, als würde so ein Nicht-Deutscher Wetten, das gucken. So, und völlig irritiert sein, was da passiert. Man denkt so, das ist wahrscheinlich Kultur, aber...
Aber was passiert was hier passiert? Eigentlich gerade? Es gab doch bei Wetten, das auch diese Sachen, dass dann irgendwie Tom Hanks sich nachher darüber aufgeregt hat, dass er da 5 Stunden auf dem Sofa sitzen musste und irgendwie so seltsame Sachen passiert sind. Und Gerard Butler musste sich, glaube ich, mal bei Markus Lanz irgendwie Eiswürfel in die Hose kippen oder so.
What?
Und irgendwie Tom Hanks war das damals so Fernsehnormalität in Deutschland und du hast recht, ich glaube, wenn man das von außerhalb kommt und das sieht, denkt man sich so, was zur Hölle? Leute, was ist hier los?
Tom Hanks hat in einer Talkshow mal erzählt, dass er in Deutschland war, in so einer riesigen Talkshow und er fand es absurd, er hat darüber geredet, als wäre das halt... Keine Ahnung, Bollywood.
Es gibt auch ein sehr, sehr schönes Video mit Will Arnett. Kennt ihr das auch?
Nee.
Quasi das Gleiche, nur er geht halt noch mehr ab als Tom Hanks. Da ist er bei Jimmy Kimmel, meine ich, und berichtet von dem traumatischsten Erlebnis seiner Karriere. Und das war, als er bei Wetten, dass zu Gast war.
Ich weiß nur, dass es bei Tom Hanks halt einen Shitstorm in Deutschland gab, wo sich halt alle über Tom Hanks aufgeregt haben. Wie kann er nur unser deutsches Wetten, das beleidigen? Das stimmt, ist doch der Standard.
Ich bin auch sehr gespannt, muss ich sagen, auf den Reboot von Wetten, das. Habt ihr davon gehört? Soll ja irgendwie im Mai nochmal einen Special
geben. Mit Thomas Gottschalk,
Zum 70. Geburtstag, womit wir die Kurve wieder kriegen können, zum Queens 80. Geburtstag.
Sehr smooth. Ich finde die Beschreibung aber ziemlich, ich will es gerade noch beschreiben, also weil man muss sich ja, man weiß ja nicht, worauf man sich einlässt, wenn man das macht, wenn man sich das anguckt. Ich finde die Wetten-Das-Beschreibung ziemlich gut, weil auch, so wie ich es jetzt beschrieben hätte, wäre, es ist wie eine Kinder-Kasperle-Theater-Version von Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ja. Weil es irgendwie sämtliche, auch total obskure oder für uns als Deutsche obskure Figuren aus der britischen Literatur und Fernsehen da vorkommen und irgendwie miteinander agieren, aber es wirklich sehr, sehr kindgerecht gemacht ist. Also wirklich sehr, sehr...
Ja, auf jeden Fall.
Für sehr kleine Geister runtergebrochen.
Na toll. Und jetzt bin ich der Einzige, der das gut findet. Damit, na toll, Andy, danke. Bitte.
Also es sind halt auch Figuren wie Paddington zum Beispiel da, die man kennt, Winnie Pooh, Peter Pan. Aber halt auch echt Figuren, die habe ich noch nie gesehen.
Man muss aber auch sagen, wenn du jetzt sagst Paddington oder Winnie the Pooh, da stellt man sich jetzt irgendwie vor, dass die Figuren ihre Gesichter bewegen können oder so. Aber diese ganzen berühmten Figuren sind wie so Disneyland-Maskottchen, die halt überhaupt keine Mimik und keinen Ausdruck haben. Und es laufen halt immer einfach Leute in so überdimensionalen Kostümen, durch die Gegend. Es ist aber nur die Hälfte der Figuren. Die andere Hälfte der Figuren hat auch seltsame Kostüme. Zum Beispiel der weiße Hase aus Alice im Wunderland ist ein Typ in dem Kostüm mit zwei Hasenohren auf den Kopf gesteckt und ein bisschen weißer Schminke im Gesicht.
Das ist echt albern.
Wobei ich sagen albern. Würde, die meisten Figuren werden von echten Schauspielern gespielt. Und du siehst ihre richtigen Gesichter und die haben auch normale Kostüme an. Aber klar, so Paddington oder so, da kannst du ja keinen Schauspieler so verkleiden. Der braucht ja eine Maske. Deswegen stimmt schon, es gibt viele mit Maske. Die Sequenzen habe ich auch vorgespult. Die haben mich nicht so wirklich interessiert.
Ja, die sind auch. Ja, es sind halt Leute in Masken, die rumlaufen.
Wie fandet ihr das Girl? Das freche Mädchen?
Tracy Beaker.
Da habe ich eben noch rausgefunden, das ist ja tatsächlich auch eine Figur. Das ist, ach, echt? Ja, das ist aus einer, da merkt man halt, dass man nicht in dieser Kultur groß geworden ist. Das ist eine beliebte Kinderserie. Es ist eine der Hauptfiguren in diesem Stück und die lief von 2002 bis 2012 oder so. Und dieses Mädchen hat irgendwie 10 Jahre lang diese Figur gespielt und ist wohl ganz bekannt. Und es gibt Bücher und auch ein Videospiel. Aber ich habe auch erst gedacht, das ist einfach irgendein freches Mädchen, was da
vorkommt. Ich dachte, das wäre quasi der, Publikum-Surrogate. Also quasi das, womit man sich als Publikum in dieser Welt zurechtfinden kann.
Ist sie ja auch,
die
aber...
Die Figur, in die man sich reinprojizieren kann.
Aber es ist auch bestehende Figur. Eiko, du wolltest anfangen mit dem Plot.
Ja, ganz genau. Also der Plot ist ja im Prinzip schnell erklärt. Ne? Wir haben ganz am Anfang, geht es los, wir sehen diese Szenerie am Buckingham Palace, da sind diese 3000 Zuschauer, übrigens 2000 Kinder, 1000 Erwachsene, die irgendwie, man konnte sich da glaube ich bewerben und dann wurde man ausgewählt, dass man da im Publikum sitzen darf.
Es wurde ausgelost. Tatsächlich.
Ausgelost, okay. Ja. Und Jonathan Ross, bekannt aus der Jonathan Ross Show, wer die kennt, kommt auf die Bühne und wirkt so ein bisschen wie jemand, der einen jetzt durch das Programm führt und sagt aber, wir müssen das Programm unterbrechen und müssen zur BBC News übergeben. Und dann bei BBC News kommt der übliche BBC News Sprecher und sagt, beim Buckingham Palace gab es ein furchtbares Ereignis, wir schalten jetzt live rüber. Und da ist dann eine Moderatorin vor Ort, die mit den Butlern der Queen spricht und die berichten dann eben, den Platz ist so raus, dass der Queen die Handtasche abhanden gekommen ist und möglicherweise geklaut wurde. Und das Schlimme ist ja jetzt aber, dass ja gerade ihre riesige Geburtstagsfeier ist mit 3000 Gästen und in der Tasche sind ihre Spectacles drin, also ist ihre Brille drin und ohne die Brille kann sie ihre Geburtstagsrede nicht vorlesen. Und das ist im Prinzip eigentlich schon fast alles. Und die ganzen 90 Minuten geht es darum, ob diese Handtasche wiedergefunden werden kann. Und das ist eigentlich schon alles.
Das meine ich auch mit kindgerecht. Das ist dann wirklich so, ich hoffe, es interessiert euch jetzt, ob diese Handtasche wiedergefunden wird für 90 Minuten.
Aber ich find's irgendwie ganz cool gewählt, dass ihre Handtasche weg ist, weil ich meine, das ist tatsächlich irgendwie schon so eine Diskussion unter Royal-Kennern und Royal-Fans ist, was ist in dieser Handtasche eigentlich drin? Echt? Ich glaube, das ist schon so ein Objekt des Interesses. Ja, auf jeden Fall.
Also bist du doch bewandert, was den Kram angeht, oder? Deine Familie, das sind doch Britophoben. Nee, wie sagt man Britophile?
Britophoben finde ich gut.
Das kann man so sagen, genau. Also ich war schon 3 oder 4 Mal in England auf jeden Fall. Ich war auch tatsächlich schon 2 Mal am Buckingham Palace. Aber es sind eher meine Mutter und meine Schwester.
Ich war da übrigens auch schon, ne? Ich war da allerdings nur digital drin.
Achso. In welchem Videospiel?
Ach Gott,
Syndicate.
Das hat mich schon lange nicht mehr. Ja, stimmt. Ich habe es fast vermisst.
Ja, das stimmt. Aber es sind eher meine Schwester und meine Mutter, die Royals-Fans. Die kennen sich da sehr, sehr gut aus im Königshaus. Ich kenne mich da ehrlich gesagt fast gar nicht aus. Aber wir hatten durch meine Schwester, die technisch sehr bewandert ist und sehr englisch begeistert, hatten wir auch richtig, richtig früh bei uns im Wohnzimmer englisches Fernsehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie legal das war. Und konnten auch immer die neuesten Doctor Who-Folgen und so weiter schauen. Und ja, deswegen bin ich, glaube ich,
so umgestellt, ne?
Nee, du kannst in deiner Satellitenschüssel noch einen zweiten Empfänger dran machen, den du dann individuell ausrichten musst und auf den passenden Satelliten sozusagen. Und dann kannst du deutsches Fernsehen und englisches Fernsehen gleichzeitig empfangen.
Geil.
Wie gesagt, ich weiß nicht, wie legal das war, aber deswegen kann es sein, dass ich vielleicht in dieser englischen Fernsehkultur noch ein bisschen mehr drin bin als ihr. Allerdings, wann hatten wir das? 2008 oder so? Und wir haben es also meistens benutzt, auch, um Doctor Who zu schauen.
Ich weiß noch, dass erst 2010 hatten, weil da haben wir die einzige Doctor Who Staffel, die wir live bei dir im Wohnzimmer geguckt haben, war die fünfte. Wo wir immer hingekommen sind, und dann haben wir es danach nicht mehr gemacht, weil wir halt ziemlich enttäuscht von der Staffel waren. Das war so der Punkt, wo dann unsere Doctor Who-Begeisterung aufgehört hat.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe noch die Specials gesehen mit David Tennant, das war halt sehr schön, das so live mitzukriegen. Das war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Jetzt habe ich kein Fernsehen mehr, jetzt habe ich auch kein englisches Fernsehen mehr.
Wisst ihr tatsächlich noch, dass in der fünften Staffel Doctor Who läuft ja am Ende alles auf dieses Datum, wo die letzte Folge ausgestrahlt wurde, hinaus, wo die TARDIS explodiert? Wisst ihr, welches wichtige Ereignis in unserem Leben an diesem Datum war? In genau diesem Datum?
Nee, was?
Unser Abiball.
Oh. Echt?
Ja.
Am Abiball ist die TARDIS explodiert, das gefällt mir. Ja,
genau.
Das ist ja cool.
Okay.
Die Kindheit, ja, war die Kindheit. Auch ein echt explosiver Abiball, ne?
Ja.
Kindheit und Jugend vorbei mit einer Explosion.
Quasi. Ja.
Ja.
Zurück zu dem Special, was ich geil fand am Anfang. Und absolut unverantwortlich, dass sie halt diesen Fake News Report machen, dass etwas Furchtbares am Buckingham Palace passiert. Und ich dachte mir, in der heutigen Zeit kann das nicht mehr, würde sich das niemand mehr trauen, weil du direkt denken würdest, oh Gott, die Terroristen waren wieder da. Oder die Queen hat Corona oder irgendwie sowas. Ja,
auf jeden Fall. Vor allen Dingen ein Jahr früher waren ja diese London-Bombings. Ne?
Ach, also, stimmt, ja.
Es gab tatsächlich, ich habe das recherchiert, viele Zuschauer, echt? Die sich beschwert haben und gesagt haben, was fällt ihnen ein, das Programm so zu starten? Weil es wirkt ja wirklich so, als ob jetzt dieses tolle, kinderfreundliche Fest stattfinden soll. Und dann sagt ja aber Jonathan Ross, tut mir leid, wir müssen kurz rüberschalten zu BBC News. Und die sagen dann ja, there was a horrific incident at the Buckingham Palace. Also da könntest du wirklich als Zuschauer den Eindruck kriegen, ach du Scheiße, was ist jetzt los? Ich habe nochmal nachgeschaut, 60 Sekunden, bis das Ganze vollends aufgelöst wird, bis man weiß, ach, die Handtasche.
Das ist so verrückt. So. Hast du diese BBC-Seite gelesen, wo sie sich entschuldigt haben, wo sie dann auch so Leserbriefe zitiert haben?
Nee, die habe ich nicht gelesen.
Da ist dann zum Beispiel ein besorgter Großvater oder Großmutter, die dann sagt, mir ist das Herz in die Hose gerutscht, weil ich wusste, mein Enkel ist am Buckingham Palace. Und dann sagen sie, es ist etwas Furchtbares da passiert.
Ach du Scheiße, ja. Aber ich muss sagen, auf Schreiberseite, dass sie das so gemacht haben, dass sie sich da so für entschieden haben, für diesen Ablauf, finde ich es eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Es ist eine richtig geile Idee, das so anzufangen.
Wie bei War of the Worlds von Orson Welles.
Genau.
Wo du mit so einem Live-Broadcast anfängst und dann, ja. Okay.
Es hat so eine kindgerechte, subversive Ader irgendwie. Und das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, muss ich sagen. Später kommt dann ja auch noch Crime Watch ins Spiel. Ja. Also ein bisschen die englische Variante von Aktenzeichen XY ungelöst. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, liebe Zuhörer und Innen, dass wirklich alles, was irgendwie im Englischen, in der englischen Kultur so Rang und Namen hat, irgendwie einbezogen wurde in diese Show. Und auch die Leute von Crime Watch sagen dann halt, die Handtasche wurde geklaut. Gibt es Hinweise, dann melden sie sich jetzt.
Und, es ist ganz schlimm, weil ihre Brille in der Handtasche ist und sie kann jetzt nicht ihre Rede lesen. Der Geburtstag fällt ins Wasser. Also die Stakes sind sehr hoch. Und
Ja, wollen wir vielleicht ein bisschen darüber reden, wie das Ganze so startet und wer alles vorkommt und dann so ein bisschen zum Hauptteil kommen mit der Daniel Radcliffe-Szene?
Es ist halt sehr episodenhaft. Also es ist wirklich, diese gestohlene Handtasche verbindet auch nur im Entferntesten die einzelnen Momente, die man bekommt. Weil ich meine, als erstes kommt dann doch auch die direkt nach den Nachrichten kommt dann der Song aus Mary Poppins.
Mary Poppins, genau, ja.
Schornsteinfeger-Song.
Wie heißt der auf Deutsch?
Jim Jiminy.
Der Mann auf dem Schornstein,
der hat was für sie.
Jim Jiminy, Jim Jiminy, Jim Jiminy, Jim Jiminy. Er bringt ihnen Glück und dem
Forscht, das bist auch bald du.
Ist das
okay, so? Eiko, du musst das dann alles synchron schneiden.
Ich wollte gerade sagen, Leute, vielen, vielen Dank. Ich muss das gleich synchronisieren.
Ja, das Teil kommt scheinbar, weil in London gerade das Musical Mary Poppins aufgeführt wurde und sie die Leute quasi da hatten. Das ist auch nicht wirklich verbunden mit dem Plot an sich.
Ja, absolut, nee. Überhaupt nicht, ne? Ich meine, Mary Poppins kommt am Ende nochmal wieder, aber man eigentlich sagen, das ist mehr so eine musikalische Einstimmung auf das Ganze irgendwie.
Und das ist mal irgendwie so Anfang und Ende, weil am Ende kommt dann superkalifragilistisch expialligorisch als Abschlusslied.
Was aber witzig ist, während dieser Mary Poppins Musical-Nummer wird oder danach wird auf die Queen geschnitten das erste Mal und man sieht dann eben auch, dass da Ron und Neville und Hermine sitzen, also ihre Schauspieler respektive, und die Queen hat ihre Brille auf. Das ist so witzig an der ganzen Sache. Sie hat die ganze Zeit ihre Brille auf.
Ich tatsächlich nicht gemerkt.
Während einmal sogar rübergeschnitten wird, nimmt sie die Brille noch so aufwendig ab und putzt die irgendwie oder so. Also das fand ich auch richtig witzig einfach, also, dass sie da nicht, na gut.
Ihr Gesichtsausdruck die ganze Zeit, was ich am Anfang eigentlich noch sagen wollte, sie sieht so sauer die ganze Zeit aus. Sie sieht angefressen aus, als hätte sie überhaupt keinen Spaß. Es ist immer großartig, wenn sie hin und wieder halt wieder so einen Reaction-Shot machen von dieser aufwendigen Produktion mit den ganzen Kindern und dann die Queen sitzt da so wie 3 Tage Regenwetter. Oh, fuck this. I don't want to do this.
What is this shit?
This is my, genau. This is my birthday. Get off my lawn. Fucking children.
Why are these children here?
Und halt direkt davor sitzt halt Rupert Grint und der grinst wie sonst was.
Ja, das stimmt.
Total geil. Ja. Und
echt abgefuckt, ey.
Ja, was?
Danach geht's weiter, habe ich mir aufgeschrieben, mit Jonathan Ross, der wieder so ein bisschen die Moderation übernimmt. Wobei, ich muss sagen, man hat ein bisschen das Gefühl am Anfang, aha, der führt uns jetzt irgendwie durch die Veranstaltung, der ist der rote Faden. Aber der kommt jetzt nur noch einmal vor und danach glaube ich nie wieder. Und er ist auf der Bühne und dann kommt angefahren in einer
in Thomas the Tank Engine.
In Thomas the Tank, also einem Zug
mit Thomas Gesicht. Die Lokomotive.
Thomas die Lokomotive, auch bekannt aus dem deutschen Fernsehen, kommt dann die Enkelin von Roald Dahl auf die Bühne.
Skyrim.
Ja. Vorher kommt tatsächlich noch, es wird anmoderiert, wer alles da ist und die Darsteller aus Harry Potter werden gesondert erwähnt als besonderes Highlight.
Das stimmt, ja, genau.
Das fand ich schön, ja. Und dann kommt Sophie Dahl, ja.
Genau, Sophie Dahl, Enkelin von Roald Dahl, berühmter englischer Kinderbücherautor, hat unter anderem Fantastic Mr. Fox geschrieben, das Wes Anderson verfilmt hat. Und diese Sophie Dahl, wusste ich gar nicht, ist nämlich auch Schriftstellerin und verheiratet mit Jamie Cullum, wen es interessiert, den englischen Popsänger.
Das macht total Sinn, weil ich dachte nicht mir so irgendwie, das ist echt ein lahmer Weg, deine Show zu starten, wenn du einfach irgendwen Verwandtes von wem berühmten ankast. Aber wenn sie selber Autorin ist, macht das mehr Sinn.
Ja, das Interessante ist auch, dass sie berichtet hat später über das Zusammentreffen mit anderen Autoren, denn auf dem Grundstück fand nicht nur diese riesige Show statt, sondern es waren auch reichlich andere Sachen los. Und zwar gab es dort auch eine Autorenecke und da waren Autoren wie J.K. Rowling, Raymond Briggs, Philip Pullman, die ich leider nicht kenne.
Philip Pullman kennst du? Hat der Goldene Kompass geschrieben.
Ah, und die haben dann in dieser Ecke auch Eric Hill, die haben dann in dieser Ecke aus ihren Büchern vorgelesen und haben Autogramme gegeben. Und da hat diese Sophie Dahl von ihrem Treffen mit J.K. Rowling irgendwie berichtet. Hm. Also mega coole Sache, was sie da alles organisiert haben. Und auch lustig ist, als die Leute angekommen sind, die 3000, hat jeder einzelne Gast wohl irgendwie so eine lila Brotdose bekommen. Und in der Brotdose waren Snacks drin, die Jamie Oliver zusammengestellt hat. Also ich finde es so britischer als diese Veranstaltung. Also britischer als die Veranstaltung und mehr als 2006 wie diese Veranstaltung gibt es eigentlich nichts. Kann es nichts
geben. Stimmt.
Eric Hill und Raymond Briggs sind beides Kinderbuchautoren, deswegen kennen wir die nicht. Habe ich gerade nachrecherchiert. Passt ja auch zu der Veranstaltung.
Das stimmt, das passt, ja.
Und genau. In der Stelle, ich meine, mit Sophie Dahl geht es dann los, dass all die berühmten Figuren eingeladen werden sollen, ne?
Ja, genau.
Und da wird tatsächlich erwähnt, was ich erwähnenswert finde, Mildred Hubble, die wir schon einmal im Podcast erwähnt haben. Das ist nämlich die lausige Hexe, quasi dieses Hogwarts 2.0, dieses Kinderbuch über eine Hexenschule, was es vor Harry Potter schon gab. Sie wird aber nur erwähnt, sie kommt nicht vor.
Ah, witzig.
So.
Ja, dann geht's zusammenhangslos weiter mit dem Riesen aus BFG, wo ich immer dachte, dass das für Big Fucking Giant steht, aber es steht für Big Friendly Giant.
Ich hatte das auch im Kopf. habt ihr den BFG-Film von Steven Spielberg gesehen?
Leider nicht, nee, leider nicht.
Welchen?
Den hatte ich, Steven Spielberg hat tatsächlich, ist ziemlich untergegangen, aber er hat der Big Friendly Giant verfilmt vor 4 oder 5 Jahren. Und das ist ein echt schöner Kinderfilm und der ist halt visuell deutlich ansprechender, als wie sie das da machen mit so einer großen Puppe, die der Giant ist, wo sie dann immer für Close-Up auf ein Gesicht von einem richtigen Schauspieler schneiden und du siehst aber, dass es eine Puppe ist und dass es nicht der Schauspieler ist.
Das ist so verrückt gemacht, oder? Immer in der totalen, diese merkwürdige, angsteinflößende Maske und dann im Close-Up mit sein echtes
Gesicht. Diese reglose Puppe, die halt
ist wirklich so gruselig
wirklich so groß
aus.
Ist, ja.
Ich denke mir, sie hätten doch einfach in der totalen so filmen können, dass man sein Gesicht nicht sieht. Dass der Bildausschnitt irgendwie bis zu seiner Brust geht oder so. Dass du trotzdem siehst, er ist ein Riese. Na gut.
Oder durch einen Trick irgendwie. Also.
Und ja, halt bei Spielberg sieht das halt alles viel beeindruckender aus. Das musste ich halt immer im Kopf haben. Und da wirkte auch dieser Fantasiedialog, dieses Geschwurpse, was der Riese spricht, deutlich natürlicher. Da wird der Riese gespielt von, wie heißt der Typ?
Jack Black, ne?
Nee, das ist der Gulliver-Film mit Jack Black, den ich nie gesehen habe.
Musste, glaube ich, auch nicht gucken.
Weiß ich nicht, da ist Jason Segel in dem Film.
Echt?
Ja.
Du meinst Jason Segel?
Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Hier, Mark Rylance spielt den Big Friendly Giant. Der ist so perfekt in der Spielberg-Verfilmung. Das ist Steven Spielbergs neuer Lieblingsschauspieler im Alter. Das ist so der liebe alte Mann. Ich meine, er ist auch in Dunkirk der alte Mann, der alle auf den Booten motiviert, da hinzufahren und ihre Pflicht zu tun.
Kennt ihr Per Mertesacker, den Fußballer?
Nein.
Der hat eine ganze Zeit seiner Karriere bei Arsenal London gespielt und der hatte da den Spitznamen Big Fucking German. Und da haben halt auch häufig Zuschauer dann Plakate hochgehalten, wo nur BFG drauf stand. Big Fucking German. Und halt genau wie Big Friendly Giant. Das fand ich ein bisschen witzig.
Ja. Ich meine, in diesem Segment ist auch das einzige Mal, wo die Kinder tatsächlich richtig laut lachen, als der Riese einmal furzt. Übrigens auch besser in der Spielberg-Version. Da ist ein richtig großartiger Furzwitz im dritten Akt. Das ist kommt auch aus der Vorlage. Die Furze spielen in dem Buch eine große Rolle. Ist ein schönes Buch tatsächlich auch, BFG. Kann ich beides empfehlen. Wie hängt das damit zusammen? Ich weiß überhaupt nicht, wie das zusammenhängt.
Ich hatte das Gefühl, das hängt gar nicht zusammen. Ich meine,
haben die da die Karten verschickt? Oder war das irgendwie sowas, dass das da war? Ich habe es gestern gesehen, ich weiß es schon jetzt nicht mehr.
Karten waren dabei. Ich denke mal, er kam halt einfach, weil Roald Dahl das geschrieben hat, aber was da passiert ist.
Und dann wird
ich fand's einfach nur witzig.
Ich meinte, dann wird Postman Pete in dieser Szene oder in der davor losgeschickt mit den ganzen Einladungen. Vielleicht ist es die und das ist die Verbindung. Ihr wisst es auch nicht.
Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß nur, wie es weitergeht.
Das ist auch nicht so wichtig.
Weiter geht's auf jeden Fall mit dem Baddies Club. Und habt ihr das sofort gecheckt, dass das einfach alle Bösewichter aus Kinderbüchern und Kinderfilmen waren? Ich habe richtig lange dafür gebraucht.
Ey, das war mir ziemlich schnell klar.
Es ist im Namen, Alko.
Baddies. Ja, ich habe irgendwie über das diesen Namen nicht nachgedacht. Da habe ich die Cruella de Vil aus 101 Dalmatiner gesehen und dachte, aha, ach so, das ist jetzt einfach irgendwie der Cast davon, aber ich habe echt so ein, zwei Minuten gebraucht, das zu checken.
Ja, die sind auf jeden Fall neidisch, weil sie nicht eingeladen wurden. Es sind Captain Hook, gespielt von Anthony Head, der mir Spaß gemacht hat. Also bei ihm hatte ich das Gefühl, er hat echt Spaß, so diesen übertriebenen Bösewicht zu spielen.
Ja, fand ich auch. Und Anthony
Head, das ist mir auch gut aufgefallen.
Könnte euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bekannt sein aus Buffy the Vampire Slayer. Da hat Anthony Head Giles gespielt.
Oder eine Generation später ist er in Merlin der König.
Und er hat auch echt eine große Rolle, muss man sagen, hier.
Ja.
Er kommt schon echt oft vor.
Und ich fand ihn tatsächlich gut.
Ich fand ihn auch richtig gut, er hat mich sehr unterhalten. Und er ist da schon 52 Jahre alt und hat trotzdem ja einen sehr sportlichen Schwertkampf mit Peter Pan später im Stück. Also auch dort hat sich jung gehalten.
Wobei, das hört auf beeindruckend zu sein, wenn du daran denkst, dass Keanu Reeves und Jason Statham auch beide 50 Jahre alt sind.
Ja, gut.
Ich glaube, wir sollten den Plot ziemlich schnell weitertreiben.
Ja, oder? Wir sollten nicht ins Detail gehen. Bei den Baddies, ja, ansonsten Bösen. Cruella de Vil ist halt recht Disney-lastig. Und was ich noch irgendwie erwähnenswert fand, war dieser Kinderfänger, der auch irgendwie eine Figur ist, weil der sah richtig creepy aus. Und ich
fand wirklich gruselig.
Ich fand fast zu creepy für so eine Kinderveranstaltung.
Es wird auch einmal rübergeschnitten zu den Kindern oder zu einem Kind im Publikum und das hält sich so richtig sichtbar die Augen zu, um nicht schauen zu müssen.
Also für die Zuschauer, der Typ hat eine Glatze, so eine richtige Hakennase, abgeschorene Augenbrauen, meine ich, wenn ich das in der Qualität richtig erkannt habe.
Nee, so aufgezeichnet.
Ach so, aufgezeichnet, ja. Und so einen hautengen, schwarzen viktorianischen Anzug und Mantel mit so einem Zylinder.
Und der ist riesengroß.
Und ist riesengroß und bewegt sich so spinnenhaft. So total eklig.
Was ich total spannend finde, war, und zwar die Cruella de Vil aus 101 Dalmatiner kommt auf die Bühne und alle Kinder buhen im Publikum. Das ist so ein Ding in dem Teil.
Ja,
die
ganze Szene über.
Also interaktiv mit dabei sein sollen. Das ist auch nachher bei der Harry Potter Szene ganz, ganz wichtig, diese Interaktion. Aber es buhen alle, es ist mega laut, da habe ich mich gefragt. Also wurden denen wohl Schilder hochgehalten, was die machen sollen zwischendurch? Weil das ist ja im Fernsehen gang und gäbe, jetzt irgendwie bei so Talkshows oder so, dass man klatschen soll, dass man buhen soll, dass man lachen soll oder was auch immer. Aber in den Weitwinkelaufnahmen von dem Special habe ich nirgendwo diese Schilder gesehen und habe mich gefragt, ob die Kinder wohl tatsächlich diese Reaktion hatten, dass sie buhen.
Ich glaube, sie hatten diese Reaktion, weil mir taten die Schauspieler auch total leid, weil sie nur ausgebuht wurden, weil sie die Bösen waren.
Das war auf jeden Fall witzig.
Ja, und das, was machen die noch? Die planen dann, die wollen die Torte vergiften, dass alle in Mäuse verwandelt werden.
Die Geburtstagstorte.
Die Handbag klauen. Und sie wollen Kinder entführen oder ich weiß es nicht mehr. Weil irgendwie später versuchen die Piraten Kinder zu entführen.
Als nächstes kommt auf jeden Fall diese Tracy Beaker, dieser Kinderstar mit ihren beiden Freunden. Und die wollen ja irgendwie noch zu dieser Show hin, zu dieser Geburtstagsfeier. Und da treffen wir Bernard Cribbins, euch vielleicht bekannt als der Vater von Donna in der TV-Show Doctor Who, die wir schon oft erwähnt haben.
Er ist aber auch nur für zwei Sekunden da, ist irgendwie er kontrolliert.
Nee, der ist länger zu sehen.
U-Bahn. Ja, gut.
Nicht lange, aber man sieht ihn schon, ich sag mal, vielleicht eine halbe Minute bestimmt.
Ja. Ich habe 2 Minuten gerade gesagt und du hast gesagt, man hat ihn länger gesehen.
Ich habe 2 Sekunden gehört.
Nein, 2 Minuten.
Ja, okay. Ja, Entschuldigung.
Ich habe 2 Sekunden gehört. Wir spulen nochmal zurück.
Und nein.
Hören es nicht.
Auf jeden Fall das Wichtige, was da passiert, lasst uns das abkürzen, weil dieser Plot ist hier echt nicht wichtig.
Ja, aber eine Sache vielleicht zu dieser Tracy Beaker, eine kleine Spitze an euch, falls ihr es mir erlaubt. Fandet ihr auch, dass die Kinder mega krass nach 2006 Jugendklamotten aussahen?
So, ja, aber die sahen aus wie 2006. Jugendliche wollen sich richtig schick machen und aussehen wie Erwachsene.
Da würde ich doch an der Stelle mal sagen, nicht sehr zeitlos gekleidet.
Nee. Nee, überhaupt nicht.
Die sahen so schlimm aus.
Weil ich wollte nochmal kurz auf die Theorie hinweisen, die ich hatte, dass in TV-Produktionen oft nicht darauf geachtet wird, dass Klamotten zeitlos sind, aber dass in Filmen mehr darauf geachtet. Ich wollte so nochmal kurz einwerfen. Schön, dass ihr mir zustimmt.
Ich habe neulich gerade übrigens ein Video über Star Wars gesehen, wo sie darüber gesprochen haben, wie dass dieser 60er, 70er Kleidungsstil so krass zu Star Wars gehört. Und dass man das total mit verbindet. Also wieder ein Argument gegen deine Theorie, Eiko.
Ja, ich glaube, es gibt für und wieder. Aber Star Wars war ja auch damals keine Blockbuster-Produktion. Vielleicht ist es ja erst losgegangen mit dem ersten Blockbuster, mit den ersten Blockbuster-Produktionen.
Ich glaube, ich habe dich seit einigen Folgen endlich verstanden, was du damit meinst. Dass natürlich Leute versuchen, versuchen zeitlos zu wirken, dass es diese Intention auf jeden Fall gibt. Aber ich glaube, was Epi und ich auch in welcher Folge hatten wir diese Diskussion? Harry Potter 5?
Das ist lange her.
Harry Potter 5 war es. Was wir, glaube ich, meinen, ist, dass du halt trotzdem dem nicht entkommen kannst.
Oh, ich glaube, dann könnten wir echt auf einen Nenner kommen.
Ich glaube auch.
Das ist, glaube ich, um diese Handlungsentwicklung im Podcast. Wir legen Konflikte on air bei. Das habe ich aber, ich habe einige Zeit gebraucht, bis ich das verstanden habe.
Okay, es freut mich sehr. Ich glaube, ich bin auch eurer Meinung. Ja, ich glaube, es wird versucht, aber es wird nicht immer geschafft.
Auf jeden Fall.
Konsens im Rattlefänger-Podcast.
Auf jeden Fall sind wir jetzt an der Stelle, wo die erste richtig krasse Action-Szene in diesem Special kommt. wo die Tracy Beaker irgendwie in eine Underground, wie heißt das, U-Bahn-Station geht. Und da sind diese ganzen berühmten Leute, die jetzt, ich weiß nicht, wer da ist. Ist es da Paddington, Winnie the Pooh? Ich habe keine Ahnung.
Die Eier aus Alice in Wunderland auf jeden Fall sind mir aufgefallen, weil die laufen immer die ganze Zeit gegen die Säule von der U-Bahn.
Ja, und dann werden sie von Piraten überfallen, aber die Piraten werden sofort von kleinen Kindern überwältigt und das sieht richtig scheiße aus.
Es sieht so schlimm aus und es dauert so ewig alles.
Ja.
Es ist so langsam. Das ist so, wie man sich ganz, also Theater im allerschlimmsten Fall vorstellen
kann. Das Ganze ist eigentlich auch ein abgefilmtes Theaterstück. Also die Regie hatte einen Theaterregisseur, hatte ich eben nachgeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, hatte ich das irgendwie, also es waren alles Leute hier, genau. Also es wurde von einem Theatertypen geschrieben, von David Wood. Und von einem Theaterschauspieler, der hauptsächlich Theater gemacht hat, Regie geführt, Trevor Nunn, man sieht es total. Ich finde es auch total schwierig, das irgendwie visuell zu bewerten, weil es ist ein abgefilmtes Theaterstück.
Es wäre interessant zu wissen, wie wir das Ganze wahrnehmen würden, wenn wir da vor Ort im Publikum gesessen hätten. Ne?
Genau.
Also vielleicht hätten wir es dann ja anders wahrgenommen.
Vielleicht sehen dann die Schwertkämpfe, die dann gleich mit Peter Pan kommen, auch total beeindruckend aus. Oder zumindest nicht so, als würden ein 52-jähriger Typ und eine 30-jährige Frau mit Holzschwertern aufeinander hauen. Ganz vorsichtig.
Aber das finde ich mega cool eigentlich. Also Peter Pan wird hier bei der Produktion von einer Frau gespielt. Auf einmal kommt Robin Hood auf die Bühne und der wird von einem Inder gespielt. Also
das fand ich auch interessant.
Das Jahr 2006 ist das irgendwie schon sehr fortschrittlich. Also,
wobei Peter Pan hat eine lange Geschichte davon, von Frauen gespielt zu werden.
Okay, das wusste ich nicht.
Das ist,
aber das
ist
fand der ich, Rolle. Das fand ich einen schönen Touch.
Ja, echt?
Dass es da
den Inder gebe ich dir.
Okay.
müssen wir all diese kurzen ist glaube ich.
Wir sind kurz vor Harry Potter.
Und wir fassen das zusammen.
Es geht ganz schnell. Als nächstes kommt nämlich wieder Cruella de Vil und ihr bösewichtiger Partner oder was auch immer auf die Bühne.
Ihr Chauffeur ist das, glaube ich.
Chauffeur. Und zwar sollen die Corgis der Queen, die spielen bei Royals-Fans eine sehr große Rolle, die Corgis, sollen die
Handtasche wieder finden. Du sagst das so, als wäre das ein normaler Satz.
Also. Das ist total normal. Also ich denke, das Publikum wird auch gesplittet werden. 50% denken sich so, ja, 50% denken sich so, hä? Corgis, also Corgis sind Hunde. Und die sollen die Handtasche wiederfinden. Die sind aber nicht gut genug im Schnüffeln. Und dann kommt Cruella de Vil auf die Bühne und sagt den wunderschönen Satz. Sie guckt diese Corgis an, der Queen, die halt echt auch viel wert sind, und sagt, Coochie Coochie, perfect for Gucci. Und will die halt mitnehmen und in Fell verwandeln.
Und dann wird ihr Chauffeur plötzlich gut und rettet die Corgis, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, aber er hatte vorher auch schon eine witzige Szene, wo sie zu ihm sagt, er soll nicht wieder mit dem CD-Spieler rumspielen und die Arctic Monkeys einlegen.
Ja!
Die müssten da, glaube ich, auch gerade erst so im Kommen sein, oder?
Ja, wann, ich meine aber auch. Da kennt ihr euch jetzt besser aus. Waren die Arctic Monkeys nicht irgendwie so eine Indie-Band? So?
Ja.
Ist das dann nicht ein echt seltsamer Witz für so ein Children's Special? Oder waren die so bekannt?
Ja, ich hatte da komplett durch die Decke gegangen, ey.
Ja, ich hatte das Gefühl, dass so eine Band ist, auf die man in England echt stolz war. So.
Okay.
Ich schaue gerade einmal nach.
2006 haben sie ihren internationalen Durchbruch.
Ja, genau.
Also im Januar kam When the Sun Goes Down raus und ich denke, das war quasi in dem Jahr war das einfach die Band, die durchgeschaltet ist, die jeder gerade kannte.
Okay, gut.
Ja, krass, ey. Das heißt, die haben die auch relativ spontan hier eingebaut in dieses Stück.
Ja.
Mega cool. Ja, okay.
Aber auf jeden Fall, glaube ich, zwei separate Kampfszenen zwischen den Baddies und Peter Pan und Robin Hood, oder? Habe ich das geträumt?
Ja, echt merkwürdig. Ja,
das weiß ich nicht mehr. Danach kommt auch nur noch...
Irgendwann, ich glaube, Robin Hood, der hatte keinen Bogen, sondern einen Stock. Und der hat irgendwann jemanden so komisch weggetragen. Der hing mit seinem Kinn auf dem Stock quasi. Und Robin Hood hatte den Stock mit beiden Armen so in die Luft hochgehoben wie so eine Gewichtsstange. Ich mache es gerade auch nach. Und da hing da jemand so dran mit den Armen nach unten, nur seinem Kinn irgendwie. Das habe ich nochmal zurückgespult. Das sah irgendwie echt verrückt aus.
Ich meine, irgendwie die Piraten entführen die Lost Boys, aber schaffen nicht Peter Pan zu entführen. Und Peter Pan und Robin Hood verfolgen sie dann zu dem Baddies Club. Und dann wird, glaube ich, in der Szene, wo die Corgis gerettet werden, werden dann auch die Kinder wieder gerettet. Und die,
aber kommt nicht Daniel Radcliffe eigentlich davor noch?
Ich habe keine Ahnung. Es ist überhaupt total schwierig, das in eine Reihenfolge zu packen. Ich meine, er kommt danach.
Also ich schlage vor, wir fassen das so zusammen. Im Laufe der Handlung werden immer wieder verschiedene Gruppen um Hilfe gefragt. Unter anderem halt diese Verdachtsfälle da. Und eben auch die Schüler von Hogwarts. Und dann schneiden sie, also dann gibt es einen Cut. Und dann wird ein Video abgespielt, was also vorher aufgenommen wurde. Und zwar ist es die Original Drehort von Harry Potter.
Ja.
Und wir sehen Dan Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson und wie heißt nochmal der Schauspieler?
Matthew Lewis, aber der kommt erst später rein.
Genau. Erstmal sind wir die drei. Also wirklich, das war Original-Set, würde ich sagen. Das sah alles sehr gut aus.
Extrem danach aus, dass sie irgendwann während des Drehs von Orden des Phönix, weil die haben die Orden des Phönix-Haare,
habe ich auch gedacht.
Ja. Dass sie irgendwann für 2 Stunden oder so diese Szene gedreht haben. Weil diese ganze Szene hat echt so diese Energie von, wir machen das jetzt mal gerade in der Pause.
Ja, total. Das ist, ich meine, wir kennen das ja auch selber, wenn wir manchmal so Filme gemacht haben, wo man so ein bisschen denkt, das ist jetzt echt scheißegal, was dabei passiert. Da hat man so ein bisschen Scheißegal-Haltung und macht mal so ein bisschen witzigere Sachen. Und das spürt man da irgendwie auch. Hermine ist Emma Watson spielt die Hermine in noch etwas übertriebener.
Oh, there is a letter. es ist auch, glaube ich, der kürzeste Daniel Radcliffe-Auftritt bis jetzt. Ich meine, es sind 2 Minuten 30 und ich weiß nicht, ob das jetzt der kürzeste Auftritt ist oder der Schneider von Panama, weil im Schneider von Panama ist er in mehr Szenen, aber er hat keine eigene Szene und hier hat er eine eigene Szene, aber es sind nur 2 Minuten 30.
Ja, und wie fandet ihr Harry Potter in dieser Variante?
Lass uns kurz zusammenfassen, was sie machen. Sie kriegen einen Brief, es davor wird gesagt, davor taucht ein Charakter auf, der sagt, er ist der Press Secretary des Premierministers oder
was? Nee, er ist der Eulen.
Der Eulenbeauftragte des Premierministers, weil der Premierminister im Notfall immer eine Eule nach Hogwarts schickt.
Genau.
So, das ist jetzt auch Kanon für Harry Potter.
Das stimmt.
Und
das ist quasi die auch eine Schneeeule, also die sieht aus wie
Hedwig. Genau. Und die Heule kommt dann da an, die Eule, und bringt diesen Brief zu Harry. Und die lesen das dann und versuchen dann mit dem Akio-Zauber die Handtasche zurückzuholen. Und
aber nicht im Kanon, ne? Also die Handbewegung, die sie beim Akio-Zauber machen, ist nicht Kanon.
Ja, er macht es irgendwie wie so ein Wasserschlauch oder so hält Daniel
also
da.
Als würde er eine Angel auswerfen.
Ja, genau, mit beiden Händen. Und auch Akio funktioniert ja nicht so, wie es da dargestellt wird, sondern es fliegt dann ja an, es materialisiert sich ja nicht einfach.
Ja, und dann machen sie, das ist irgendwie echt albern, dann schießen sie auf den Tisch und dann muss Ron, sie müssen den Zauberspruch auch noch gleichzeitig machen, Hermine macht nicht mit und dann machen sie Akio All Lost Purses, also alle verlorenen Handtaschen und dann tauchen auf dem Tisch halt irgendwie 10 Handtaschen auf.
Genau, und dann taucht ja, Neville witzig. Auf und sagt, das eine ist die Handtasche seiner Oma.
Seiner Oma.
Und das ist die, in die Ron gerade reingreift und da ist dann eine Mausefalle drin, die ihm den Finger abklemmt.
Aber ich find's auch geil.
Und dann kommt der geniale Gag von Ron, wo dann irgendwie Ron Neville fragt, so, Neville, is your grandmother the queen?
Ja.
Ja.
Das fand ich ganz witzig.
Das fand ich auch richtig lustig. Auch seine Delivery bei der Zeile, I'm losing the circulation in my finger. Das fand ich auch richtig witzig gespielt.
Wobei ich
was
fand,
ich auch, also ja. Was ich auch sehr geil fand, war ganz am Anfang, als sie den Brief öffnen und vorlesen, hier die Handtasche der Queen ist weg, da sagt Ron auch, wow, Voldemort's getting really inventive. Also, ne, Voldemort lässt sich auch wirklich krasse Sachen einfallen mittlerweile. Ah, und dann
sagt Harry nämlich, ja, willst du es sagen? Ja, sag du es, Eike, sag du es.
I don't know, can't really see Voldemort with a handbag myself. Vielleicht können wir es ja sogar einblenden. Ich fand es so geil rübergebracht.
Wenn man es in vernünftiger Qualität hat.
So sehr das Gefühl, dass er gerade so Bock drauf hat, diese Zeilen zu sagen. ja. Vor allen Dingen Ron und Harry. Hermine ist die ganze Zeit so mega serious bei der ganzen Geschichte.
Ja.
Noch mehr als in den Filmen irgendwie. Aber die beiden haben echt Spaß.
Ich hab bei den beiden halt irgendwie das Gefühl, dass sie es nicht so ganz ernst nehmen. Also Hermine ist irgendwie, also ich glaube, sie spielt so, als wären die Kinder da im Raum noch drinne, dass die Kinder das auch verstehen. Und die beiden wirken so, weiß nicht, so als wären sie total amüsiert von dem, was gerade von ihnen verlangt wird zu tun. Du kannst quasi fast sehen, wie sie am Grinsen sind bei dem Quatsch, was sie sagen müssen.
Ja. Ich habe mir ein bisschen gewünscht, dass ein bisschen was von diesem Harry Potter in den nächsten Filmen zu sehen wäre. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich mochte das.
Ja. Yeah.
Ich fand das total geil, wie er den gespielt hat.
Ich weiß ja nicht, cool. Ob es in den Filmen wirklich funktionieren wollte, weil er spielt es halt so, als wüsste, dass eine Kamera im Raum ist. Also.
Aber ich fand irgendwie Daniel Radcliffe in der Rolle, das hat echt gut funktioniert. Also er hat wirklich, das ist wieder dieses, was wir schon mal gesagt haben, dieses Gefühl so für Timing und für Jokes. Das war echt gut.
Darf ich euch eine spannende Frage stellen, die jetzt vielleicht ein bisschen zu früh gestellt ist, die wir aber vielleicht immer wieder mal im Podcast stellen könnten. Ist Daniel Radcliffe für euch überzeugender in komödiantischen Rollen, in Comedy-Rollen oder in Drama-Rollen?
Oh, das ist eine gute,
sehr gute
Frage. Ja, das sollten wir uns mal merken. Ich würde nämlich, also meine spontane Antwort wäre bis jetzt, ich glaube, eher in witzigen Rollen.
Fände ich nämlich auch, tatsächlich. Weil er hat halt immer was, ich finde ihn halt interessanter, wenn er crazy spielt, wenn er so verrückter spielt. Deswegen freue ich mich auch auf ganze Kimbo und Miracle Workers Dark Ages, wo er diesen, laut dem Trailer, diesen verzogenen Königssohn spielt. Der total vertrottelt ist und ich möchte das einfach sehen, wie er das spielt. Also ich freue mich.
Ich glaube, ich muss, um da gut drauf zu antworten, noch mehr ernste Filme mit ihm sehen.
Ja.
Vor allen Dingen auch spätere ernste Filme.
Ja, das ist interessant, weil er als Harry Potter ja als total ernst.
Ja, das stimmt, aber also, da war er natürlich auch noch echt jung, ne? Also da hat er ja vielleicht noch nicht so ganz die Skills wie später.
Es könnte so ein ähnliches Phänomen sein wie was sind denn gute Beispiele? Schauspieler, die erst durch ernste Rollen bekannt sind und dann im Alter quasi so ihre goofy Seite entdecken. Und ich denke da jetzt vor allem an Daniel Craig, der ja mit James Bond als der eiskalte Killer bekannt ist. Und jetzt die letzten Jahre spielt er in Knives Out den vertrottelten Detektiv und in Logan Lucky spielt er Joe Bang.
Ja, die Rolle ist geil.
Großartige
Rolle.
Was wären noch gute Schauspieler?
Ich hätte ja, aber er hat nicht gesagt vertrottelt, aber
nee, vertrottelt vielleicht nicht.
Komödiantische Seite auf jeden Fall.
Ja, ja. Stimmt. Was wären andere Schauspieler, die da gut reinpassen? Ich denke gerade an einen zweiten, der mir einfach gerade nicht auf die Zunge kommt. Channing Tatum ein bisschen mit den
Der Jump war schon immer so ein bisschen belustigt.
Ja.
Gut, er hat halt bei diesen in diesen Tanzfilmen, die habe ich halt leider nicht gesehen, aber ich glaube, die sind nicht so witzig. Aber er hatte schon immer schon so einen Humor, war schon immer so albern, so ein bisschen so ein bisschen alberner. Der sich immer selber schon so ein bisschen auf die Schippe genommen hat.
Vielleicht fällt es mir noch ein, an wen ich denke. Ja, er hatte auf jeden Fall noch einen zweiten Schauspieler außer Daniel Radcliffe Daniel Craig, auf den das zutrifft. Man darf die Daniels nicht verwechseln. Ja, für mich war die Daniel-Szene auch das Highlight des ganzen Dings, muss ich sagen. Also da hatte ich am meisten Spaß mit und da wirkte das Special am lebendigsten.
Er fand ich auch. Ich fand es vor allen Dingen auch, es war so mega gut eingebunden. Dieser Assistent vom Premierminister, der hat ja auch in diesem Live-Theater, ne, am Buckingham Palace, hat er eine Eule, eine weiße Eule in der Hand, schickt die dann los, dann kommt direkt rüber der Schnitt zu, eine Eule fliegt zu Hogwarts und dann kommt die Szene mit unseren drei Helden, beziehungsweise vier, Neville mit eingezogen. Und wenn dann dieser kurze Einspieler vorbei ist, fängt er die Eule ja wieder auf und es geht weiter. Also das fand ich auch richtig schön
eingebunden. Achso, ja, das hatten wir vergessen zu erwähnen. Hermine schickt dann den Kindern einen Zauberspruch, mit dem sie die Handtasche bekommen können. Und
also,
es ist Accio.
Ab jetzt Kanon, die vier minderjährigen Schüler erlauben einfach mal der breiten Öffentlichkeit, dass sie den Muggeln, dass diese Muggel jetzt einmal einen Zauberspruch machen dürfen. Das ist schon echt, also im Harry Potter-Universum ein Novum, könnte man sagen.
Ist euch das Riesen-Plothole aufgefallen?
Nee.
Weil dieses Special ist definitiv mit dem 80. Geburtstag im Jahr 2006 verortet. Aber die Ereignisse von der Orden des Phönix, wo es ja zeitgleich spielen muss, was man ja an den Haaren erkennen kann, spielen 1995.
Das stimmt.
Können die Zeit reisen? Was soll das? Hat da keiner drauf geachtet? Also, ich denke,
Skandal.
Ist alles ziemlich schlecht jetzt, ne?
Was ich aber auch nicht ganz so gut fand, war, nachdem dieser Harry Potter Einspieler vorbei ist, wird nochmal auf die Queen geschnitten und man sieht da immer noch Ron und Neville und Hermine sitzen. Also da hätten die da auch mal dran denken können, dass sie die
und die Queen guckt weiter sauer.
Das ja, genau. Ja. Wir haben am Ende
ist es auch schon fast vorbei, weil dann benutzt sie diesen Zauberspruch, dann.
Das fand ich übrigens wunderschön.
Mit Publikumsbeteiligung,
Diese Publikumsbeteiligung, genau. Also alle sollen mitmachen, alle Kinder, alle Eltern sollen mitmachen und mit den beiden Leuten, die auf der Bühne stehen, zusammen diesen Zauberspruch sagen, Accio Handbag, und halt irgendwie gewisse Handbewegungen machen, die auch sehr witzig im Publikum niemand irgendwie richtig hinkriegt, weil rechts und links irgendwie dauernd verwechselt wird. Und
es ist auch sehr gut gemacht worden von diesem Typen, ne? Wo er sagt, und alle Hände nach rechts und er steht denen halt gegenüber und alle machen ihre Hand in die Richtung, in die seine rechte Hand zeigt, aber es ist dann deren linke Hand. Und er macht dann halt so einen Witz daraus und sagt, das wäre dann wohl euer links, und macht dann seinen Arm nach und dann sagt, alle Hände nach links. Und dann sind alle voll verwirrt, ob sie den jetzt auch in die Richtung von seinem Arm machen sollen oder ob sie den jetzt da lassen sollen. Also es ist schon echt witzig.
Das ist echt witzig, ja, auf jeden Fall.
Es gibt auch noch eine Situation, wo das Publikum eingebunden wird, wo sie sagen, da kommen die fünf Freunde auf die Bühne.
Oh ja.
Ach ja.
Und dann soll jeder unter seinem Stuhl nachgucken, ob da die Handtasche ist.
Stimmt.
Das ist irgendwie auch witzig. Ja. Und dann rennen sie da durch. Also das haben sie schon echt gut gemacht.
Habt ihr das verstanden, warum die fünf Freunde älter waren? Waren das irgendwelche Originaldarsteller aus einer Serie? Weil ich dachte eigentlich, ich kenne alle fünf Freunde TV-Serien, die kamen mir nicht bekannt vor. Und sie machen ja auch einen Joke drüber, dass die irgendwie slightly older sind. Sind das irgendwie Hörspiel? Ich habe keine Ahnung. Aber sie sind ja auch nur für eine Szene da.
Keine Ahnung.
Ja.
Keine Ahnung.
Okay, dann holen sie die Handtasche wieder, die mit Burglar Bill, der die geklaut hat, dahin gebeamt wird. Das sah man kurz in dem Crime Watch Segment, gab es eine Aufnahme, wie Burglar Bill die Handtasche geklaut hat.
Ja, stimmt, mit so Kameraaufzeichnungen, ja, stimmt.
Ja, und dann, wie lösen sie das Ganze nochmal aus? Also ich erinnere mich gerade tatsächlich
an nichts mehr. Die Kinder fangen ihn irgendwie ein oder so. Also die, und schmeißen sich alle auf ihn drauf und dann ist dieser Polizist da und der nimmt dann die Tasche und dann lassen sie den aber gehen, weil sie sagen, für jede gute Geschichte braucht man auch Bösewichte.
Und Moment, kommen dann nicht noch die anderen Bösewichte und dann kommt Mary Poppins als große Rettung am Ende?
Ja, genau, ja. Weil die Bösewichter holen nämlich ihren vergifteten Kuchen raus, den sie allen anbieten.
Ach, ja.
Und dann
wird der auch. Und die Leute würden sich in Mäuse verwandeln, wenn sie das essen, genau.
Ach, ja. Genau, aber aus irgendeinem Grund klappt das mit dem Kuchen nicht. Habt ihr verstanden, warum nicht?
Nee.
Also, dass
das weil Mary Poppins kommt, weil Mary Poppins kommt als Retterin am Ende, die das verhindert.
Das ist schon cool, die kommt mit so einem, sie kommt wirklich angeflogen.
Das ist schon cool gemacht.
Seilen sie dann ab von oben, das sah schon ziemlich cool aus.
Und dann und singen alle 10 Minuten lang das Lied.
Und dann hält die Queen ihre Rede und liest das vor und sagt, sie mag Happy Endings. Das ist auch der einzige Moment, wo sie halbwegs sympathisch guckt während der ganzen Veranstaltung.
Da reißt sie sich einmal zusammen, ne? Sagt doch, die Kinder sollen bitte alle Bücher lesen, die vorkamen.
Der Prinz Philipp ist tatsächlich, der sieht die ganze Zeit total aus, als hätte er richtig Spaß. Wie so, der hat so eine kindliche Begeisterung im Gesicht. Der sieht so ein bisschen aus wie Rupert Grint da.
Die singen also superkalifragilistisch-expialigorisch singen die.
Ja, was halt überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hat, außer dass Mary Poppins gerade aufgetaucht ist.
Und es geht übelst lang. Es sind irgendwie 2 Tempowechsel und unterschiedliche Sänger. Mhm. Naja.
Aber dann was ist ich richtig, vorbei. Richtig witzig finde an dem Auftritt von Mary Poppins, weswegen ich halt auch total auf diesen Vergleich mit der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gekommen bin. Epi, ich habe dir nur die ersten 3 geschenkt und du hast nur die ersten 2 gelesen, ne?
Ja.
Und zwar kommt danach, gibt es eine Geschichte bei der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ich glaube, der Comic ist mittlerweile bekannt, ne? Berühmte literarische Figuren oder popkulturelle Figuren, die zusammen in einem Universum leben und Abenteuer erleben. Und es gibt einen dreibändigen Handlungsarc darüber, dass der Antichrist geboren worden werden soll und die das versuchen zu verhindern. Und der Antichrist stellt sich dann im 3. Band raus, ist Harry Potter. weil Alan Moore, der grantige, ältere britische Autor, hasst James Bond und Harry Potter. Und
aber was hasst er nicht?
Oh, er hasst eine ganze Menge nicht, aber das hasst er. Und er stellt auch, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe im Podcast, er stellt halt, die Figur ist gezeichnet wie Daniel Radcliffe, er stellt ihn als einen verrückt gewordenen Typen vor, der einen Amoklauf in Hogwarts hinter sich hatte, wo er halt Hogwarts komplett dem Erdboden gleich macht und Ron und Hermine und alle umbringt. Und es ist halt so geframed wie so ein School-Shooting. Und er ist am Ende so voll mit Magie, dass er eine Figur mit seinem Penis tötet, weil es sein Magic Wand ist. Und er wird gestoppt.
Warum habe ich das noch nicht gelesen? Das hört sich echt einfach total gut an, oder, Alko?
Naja.
Also, das kriegst du zum nächsten Geburtstag.
Warum?
Und er wird gestoppt von Mary Poppins, die als große Rettung am Ende kommt und ihn quasi tötet. Und die Special hat mich total daran erinnert. Ich glaube, es ist sogar rausgekommen, bevor dieser Comic rausgekommen ist. Vielleicht war das die Inspiration.
Es könnte echt sein.
Ich stelle es mal in den Raum.
Ich überlege gerade, ob ich einen Superheldenfilm mit Mary Poppins gucken würde. Schau ich mal so einen Marvel-Film mit Mary Poppins als Heldin vor. Das wäre auch interessant.
Das geht für mich aber zu sehr in diese Richtung, so wir stellen uns jetzt bekannte Sachen als was anderes vor. Sowas wie.
Naja, sie ist ja ein bisschen superheldig unterwegs, die Mary.
Ja, aber. Weißt du, was weswegen ich da nicht so gut drauf zu sprechen bin? Weil Joker quasi das ist, oh, was, wenn der Joker in einem Martin Scorsese-Film wäre? Und das Ergebnis ist, das wäre vielleicht ein 5 Minuten witziger Sketch, aber 2 Stunden als Film ist das furchtbar.
Das ist ein bisschen wie die Abenteuer von Buster Scruggs oder wie das hieß, ne?
Okay, das musst du mir jetzt erklären, diesen.
Wo, das ist doch der letzte oder der, also dieser Western-Film von den Coen Brothers, wo der so episodenhaft ist und eine Folge davon ist, wo der Italo-Western Westernheld auf Lucky Luke trifft quasi. Oder der Lucky Luke ist im Italo-Western irgendwie so.
Nee, nicht der Lucky Luke, absurd. der singende Cowboy aus den Western der 30er, 40er, aus diesen...
Ja, ist ja sehr, schon Lucky Luke, oder? Schön.
Nee, Lucky Luke ist ja sehr viel später und ist ja auch franco-belgisch, da nehmen die Coens ja nicht Bezug drauf. Aber so dieser familienfreundliche Cowboy, der immer ein Lied singt und immer das Richtige tut, aber halt in einem Spaghetti-Western-Setting. Wobei das cleverer ist, als einfach zu sagen, oh, es wäre cool, wenn der Joker in einem Martin Scorsese-Film wäre.
Ja, das schon, aber und, ist auch extrem nervig.
Und es hat halt auch den Vorteil, es geht nur 15 Minuten oder so und nicht 2 Stunden. Das ist tatsächlich der Kurzfilm daraus, den ich am liebsten mag, aber es ist ein sehr, sehr...
nicht den Goldgräber?
Sehr schwieriger Film. Den mag ich am zweitliebsten. Ich muss den mal wieder gucken, okay. Weil ich beim ersten Mal gucken fand ich den sehr anstrengend, sehr schwierig.
Und was ist mit dem mit Dudley?
Und im Nachhinein, der ist eigentlich auch ganz gut, ne? Das ist halt das, was ich so im eigentlich Nachhinein auch denke, ne? Eigentlich war das ja ein ganz guter Kurzfilm.
Ja.
Eigentlich war ja auch das am Ende mit Brendan Gleeson ganz cool.
Brendan Gleeson meinst du?
Ach, Brendan Gleeson. Gleeson.
Brendan Gleeson, Moment, was ist jetzt die richtige? Ich weiß es nicht mehr. Was ist die richtige Abschreibung?
Nee, Glenton.
Brendan Gleeson.
Ja. Yeah.
Okay. Ja. Eigentlich alles ganz cool, ne?
Ja, eigentlich müsste ich den nochmal gucken. Vielleicht sollten wir den einfach nochmal gucken. Es ist ja sehr Corona-Zeit. Moment, was war mein Punkt, bevor ich das sagen wollte?
Dass,
ich glaube, wir wollten.
Das Stück hier eventuell von dem Ding beeinflusst war mit Mary Poppins.
Nee, da hatte ich aber noch einen Gedanken, aber der war jetzt weg.
Nee, Henny wollte sagen, dass das, dass Alan Moore sich vielleicht von diesem Special hier beeinflusst lassen hat und darauf gekommen ist.
Ich war geistig noch einen Schritt weiter und dann sind wir bei Buster Scruggs gelandet.
Du meinst, dass du Joker nicht so
gut findest. Gleason.
Und Eiko wollte gerne Mary Poppins in einem Marvel-Film sehen.
Ja, genau.
Wir können ja einfach nochmal zurückspulen.
Genau. Okay, ich weiß es gerade nicht. Macht ihr mal weiter. Habt ihr gerade was zu sagen?
Eine Sache habe ich noch, die ich auf jeden Fall gern zu diesem Harry Potter-Skit sagen möchte. Nochmal eine Zeile, bei der man merkt, wie Daniel Radcliffe einfach mega viel Spaß daran hat, das zu drehen. Und zwar, als er die Eule losschickt mit dem Brief, da sagt er zu der Eule: Buckingham Palace, big old place with a flag on top. Und er sagt diesen Satz und ich hatte so sehr das Gefühl, dass er sich richtig zurückhalten muss, nicht laut loszulachen, diesen Satz zu sagen. Also vielleicht kann ich den ja auch einblenden, ich gucke nachher mal. Das fand ich auch wunderschön.
Passt bei den Sachen mit dem Audio auf, weil das ja wirklich furchtbar ist. Nicht, dass man...
Ja, ich gucke da mal bei YouTube, wenn das besser ist. Aber man sieht ihm so sehr die Spielfreude an, das war wirklich schön zu sehen. Ja. Muss man gesehen haben.
Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar, mir ist der Gedanke gekommen, ich konnte es leider nicht nachrecherchieren, aber das hier könnte die erfolgreichste Nicht-Potter-Produktion von Daniel Radcliffe bisher sein. Weil ich denke, von den Zuschauern her, so ein Royal Event müsste doch eine Menge Zuschauer haben. Ich habe nirgendwo die Ratings gefunden, aber ich stelle mir, ich meine, wie viele Leute haben das Royal Wedding gesehen? Weltweit und oder auch nur englandweit. Ich würde vermuten, das hier könnte, was ein bisschen schade ist, das hier könnte das Daniel Radcliffe Projekt sein, was die meisten Leute gesehen haben, was er abseits der Harry Potter Filme gemacht hat. Weil My Boy Jack hat auch nur ungefähr 6 Millionen Zuschauer gehabt. December Boys hat niemand außer uns gesehen und Echoes ist eine Theaterproduktion. wahrscheinlich sind das hier und Extras die Sachen, die Leute wirklich gesehen haben.
Ja, das kann sein.
ist irgendwie ein trauriger Wedding, Gedanke.
Die Royal Wedding haben laut wonderwed.de mehr als 3 Milliarden Zuschauer weltweit gesehen.
Ja.
Aber andererseits, dieses Event wurde ja vermutlich nur in Großbritannien übertragen und wahrscheinlich auch nicht ganz so stark beworben wie die Royal Wedding. Aber man könnte jetzt natürlich gucken, wie viele Zuschauer das in Großbritannien hatte, also die Royal Wedding. Ich schaue mal gerade nach.
Also es werden sicher nicht so viel sein wie bei dem Wedding. Aber ich meine, wie viele Bewohner hat Großbritannien?
England hat 60 Millionen?
Weiß ich nicht.
Jetzt sind wir wieder am Googlen hier gleichzeitig.
Ja. Appy, überbrück mal, während Eiko und ich googeln. Das hatten wir in der einen Folge, wo du nicht da warst. Nicht so gut.
Also? Ich wollte eigentlich mal unsere Zuschauenden nochmal fragen, was ist eigentlich eure Meinung? Also, wir besprechen jetzt ja so Filme, wo Henny gesagt hat, die außer uns eigentlich niemand schaut. Und mit uns meine ich natürlich uns dreien und euch zu Hause an den Empfangsgeräten. Und wollt ihr dann eigentlich, dass wir über diesen Scheiß, den ihr nur für uns guckt, wollt ihr dann, dass wir da länger drüber reden und ihr euch das wenigstens noch genießen könnt und lange zuhören könnt? Oder sollen wir das möglichst schnell hinter uns bringen und länger über die Sachen reden, die alle anderen auch gesehen haben?
Ich meine, das hier ist ja eine Folge für uns, die einfach eine Spaßfolge für uns. Die hier, habe ich das Gefühl. Ja. Also mir hat es Spaß gemacht. 60 Millionen sind es, Heiko. Und ich vermute, also mehr als 6 Millionen müssten das doch gesehen haben.
Tja, aber ich meine, die Harry Potter-Filme wurden doch auch von mehr als 60 Millionen Leuten geguckt, oder nicht?
Ja, nein, ich meine, es geht um seine Projekte außerhalb von Harry Potter.
Ach, sorry, ja, klar, stimmt.
Ja, also quasi nur Extras, My Boy Jack.
Aber du meinst auch nur bis jetzt, also so Swiss Army Man oder so zählt gar nicht
rein? Wo wir bis jetzt, ja, nein, Swiss Army Man hat deutlich weniger Zuschauer wahrscheinlich als dieses Fernsehspecial gehabt.
Also ich glaube, dann könntest du tatsächlich recht haben, ja, von all den Sachen, die er bis dahin gemacht hat. David Copperfield wird auf jeden Fall nicht so viele Zuschauer gehabt haben. Schneider von Panama, ja, wahrscheinlich auch nicht.
Ja, gut, ich meine, David Copperfield, Schneider von Panama habe ich ein bisschen rausgenommen, weil das waren halt, ne, Kinderrollen, wo er halt genommen hat, was es gab. Also da war keine
große Intention. Aber dann bleibt ja auch nicht mehr viel übrig, ne?
Ja, nein, aber nur von diesen Sachen, also ja, egal. Es war nur so ein Gedanke, der mir kam, weil ich das irgendwie ein bisschen schade finde, weil ich die anderen Sachen doch interessanter finde. Wobei ich das hier auch interessant finde. Also ich glaube, als Kind hätte ich die Special gemocht. Mir wäre aber wahrscheinlich schon irgendwie, auch wenn ich es nicht hätte ausdrücken können, klar gewesen, dass es doch nicht so gut ist. Kennt ihr das so, wenn man, also ich hätte das, wenn ich früher Tigerentenclub geguckt habe, dann gab es halt die Sachen, die ich interessanter fand als andere, wie zum Beispiel die Serien und die Sketche mit den Moderatoren, habe ich mich immer so, okay, können wir jetzt nicht die Serie weitergucken? Ja. Ja, und ich glaube, so hätte ich hier drauf reagiert. Ich hätte es cool gefunden, dass all diese Figuren da drin sind, aber es hätte mich aufgeregt, dass es nur um diese Handtasche gegangen wäre.
Aber die Frage ist ja, wie alt bist du jetzt in diesem Szenario, ne? Weil ich glaube, das ist wirklich an sehr kleine Kinder gerichtet, das Special hier.
Ich glaube auch als kleines Kind. Ich habe mich gerade als kleines Kind gesehen.
Okay. Aber ich glaube, ich finde es einfach nur cool irgendwie, dass die BBC hier so einen Special organisiert hat, einfach um mit unendlich viel Aufwand einfach diesen kleinen Kindern eine Freude zu machen, weil für Erwachsene, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es ja eigentlich nichts. Also wir fanden es jetzt irgendwie ganz witzig beim Gucken, also ich zumindest. Aber das finde ich so schön an dieser ganzen Sache, der einfach durch und durch gut gemeinte Hintergrund des Ganzen. Dass es einfach nur darum geht, dass Kinder das gucken 90 Minuten lang und Spaß dabei haben. Das finde ich echt eine schöne Sache.
Ist aber schon ein bisschen creepy, dass Kinder da quasi für die Monarchie indoktriniert werden, ne?
Gut, das kannst du da, glaube ich, nicht ganz rausnehmen. Ja, das stimmt aber. Ja.
Das fand ich so ein bisschen komisch, als jemand, der nicht in der Monarchie lebt, Kinder einer Monarchin zujubeln zu sehen.
Ja, ich habe auch kurz darüber nachgedacht, wie sähe das Ganze aus, wenn man das in Deutschland machen würde und auf einmal kommen alle zum 60. Geburtstag von Angela Merkel und da ist dann irgendwie sowas aufgebaut für Kinder oder so und da musst du eine Rede halten. Es wäre sehr, sehr merkwürdig. Aber wenn man mal in England war, dann kann man das, dann, ja, man kann es ein bisschen versuchen nachzufühlen, wie diese Begeisterung für die Royals ist, wobei die ja auch nach und nach abnimmt. Aber ja, klar, es wirkt schon auf uns als deutsche Zuschauer schon ein bisschen absurd, ja.
Das Ganze ist in Großbritannien einfach so anders als bei uns. Also ich glaube, dieses ganze Theaterspielen ist auch noch viel mehr verankert. Also es gibt ja da auch immer diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wo dann immer, auch bei politischen Sachen, dann läuft dann immer dieser Typ und muss dreimal an diese Tür klopfen. Kennt ihr das?
Ich weiß, dieses eine Ritual irgendwie, ne, was im,
genau, genau.
Im House of Lords.
Alles, ja. Genau, alles hoch durchritualisiert und ich glaube, der Umgang damit ist ganz anders als bei uns. Bei uns ist Politik alles sehr nüchtern, sehr also Verwaltung wird groß geschrieben, weniger das Personal eigentlich und so. Ne? Also ich glaube, die Royals sind ja auch eher so Maskottchen und spielen im Politikbetrieb eher keine Rolle. Also
es ist schon interessant eigentlich, ne, wenn man sich das so überlegt. Wenn man mal in London war, du hast ja überall auch diese Kioske, wo alles Merchandise zu den Royals zu finden ist. Schlüsselanhänger, Pullover, T-Shirts, irgendwelche Aufdrucke, Postkarten mit irgendwelchen Sprüchen drauf. Dann ist es ja auch jedes Mal so ein Ereignis, wenn hier The Changing of the Guards stattfindet vorm Buckingham Palace. Da erscheinen ja tagtäglich irgendwie mehrere hundert bis tausende Zuschauer, um sich das anzuschauen. Das ist schon echt eine verrückte Inszenierung, das Ganze. Was mir aufgefallen ist beim Anschauen dieses TV-Specials, ist, dass ich wirklich, wirklich häufig dachte, ach krass, das ist englische Abstammung. Also mir war gar nicht so klar, dass zum Beispiel Mary Poppins einen englischen Hintergrund hatte, dass Big Friendly Giant einen englischen Hintergrund hatte, Peter Pan,
das ist echt viel, ne?
101 Dalmatiner, all diese Sachen.
Ich habe bei vielen Sachen gedacht,
englischen Kinderautoren.
Wie viel hat sich Disney bedient? Also wie viel wurden schon disneyfiziert?
Das stimmt. Wahnsinn, ne? Und wenn man das alles nur so am Rande konsumiert, diese ganzen Filme, Mary Poppins oder 101 Dalmatiner und so weiter, man könnte immer denken, Hollywood oder so.
Ja, genau. Deswegen denkst du, dass es nicht britisch ist, weil du es halt mehr mit tatsächlich jetzt Amerika assoziierst durch Disney.
Ja, und deswegen finde ich es auch schön, dass das ja auch zum Anlass genommen wird, dieses Special, um diesen großen Teil der britischen Kultur der englischen Kinderbücherautoren zu feiern. Finde ich eine schöne Sache.
Ja. Jo. Epi, hast du noch was zu ergänzen, oder?
Nö.
Ich glaube, dann sind wir tatsächlich bei einer schönen Zeit mal. Sollen wir jetzt abbrechen oder sollen wir jetzt aufhören oder ich überlege gerade noch, ich möchte ja irgendwann nochmal über die Harry Potter Videospiele spielen, aber wir haben ja noch drei Harry Potter Teile, die kommen, drüber sprechen, nicht drüber spielen.
Vielleicht machen wir das zusammen mit den kurzen anderen Sachen.
Ja, gucken wir mal. Ja, er spielt ja da tatsächlich nicht drin mit, nur im Rahmen von Harry Potter, aber gut.
Ja, aber Leute, konnte ich euch denn vielleicht ein bisschen anstecken mit meiner Begeisterung fürs Special? Ihr wart ja am Anfang nicht so gut begeistert.
Nee, nicht so. Also ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, dann man kann sich darüber freuen. Man kann richtig eine Freude dafür haben, wie britisch das alles ist und was man da alles wiedererkennt und wie das alles so, ja, man hat das Gefühl, ja, das passt irgendwie alles zusammen. Aber es wirkt für mich wirklich einfach echt befremdlich.
Ja, also es ist nett für Kinder, aber also das Einzige, was mir davon wirklich wahrscheinlich in Erinnerung bleiben wird, ist die Daniel Radcliffe-Szene. Also das ist halt, es ist ja jetzt auch keine Katastrophe. Es ist, ne, ganz witzig für uns als Erwachsene, dieses Kinderfernsehen anzugucken. Natürlich sind die Action-Szenen da nicht so beeindruckend. Aber von den Sachen, die wir geguckt haben, ist das, was ich wahrscheinlich am ehesten vergessen werde. Also.
Ja. Also ich würde euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal empfehlen, guckt da einfach mal rein, geht da vielleicht ein bisschen mit der Einstellung ran, okay, was kann ich da alles entdecken an Kultur, über der ich vielleicht bisher auch noch nicht wusste, dass die britisch ist. Und wenn ihr euch sehr schnell langweilt, dann skippt einfach zum Part 4, zu der Harry Potter Szene. Guckt euch die auf jeden Fall an. Henny meinte ja auch schon, die ist auch schon einzeln auf YouTube verfügbar, auch in besserer Tonqualität. Freut euch vielleicht, dann freut euch darüber, aber freut euch beim Special vielleicht wirklich kurz über diesen Anfang, wo ja wirklich einige Zuschauer dachten, oh mein Gott, Terroranschlag ist passiert am Buckingham Palace. Zumindest das solltet ihr euch anschauen.
Freut euch darüber, dass Großeltern für einen Moment in ihrem Todesangst gelitten haben, weil sie sich Sorgen um ihren Nachwuchs gemacht haben.
Guter Rat, ja, Heiko. Ganz genau, das wollte ich damit sagen, ja.
Okay, Dann lasst uns die Folge zeitig beenden. Die nächste Folge ist tatsächlich endlich wieder Harry Potter. Ich freue mich tatsächlich sogar ein bisschen drauf, obwohl ich die Pause gebraucht habe. Aber wir machen weiter mit dem Halbblutprinz.
Ein bisschen freue ich mich schon drauf, muss ich sagen.
Ich auch. Ja, bin auch gespannt. Ich freue mich auf.
Ich hatte ja wirklich gar keinen Bock mehr auf Harry Potter.
Ja.
Aber ich sehe es auch so wie du, mittlerweile geht's wieder.
Ja. Und ich freue mich auf eine bestimmte Szene. Und welche das ist, erfahrt ihr in unserer nächsten Folge.
Welche? Ich will's wissen.
Auch.
Oh Mann, ey.
Teaser.
Okay, ich skippe jetzt direkt zur nächsten Folge.
Ich sag's euch gleich auf Mikes. Macht's gut. Ciao.
Bleibt gesund. Bis dann.
Red Cliffhangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme, Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers.